Be Odd With. Gespräche von Frau zu Frau, persönlich
und mit fachlichem Hintergrund aus Psychologie und Physiotherapie. Working Moms
Eliane
und Karin
haben insgesamt 7 Kinder, darunter Zwilling und Drilling. Bei Anruf,
der Podcast für ein Telefonat mit deiner besten Freundin.
Herzlich willkommen zu Bei Anruf. Hey, schön bist du.
Schön bist du da. Heute reden wir über typisch Mädchen, typisch Buben. Wie ist es, eine Tochter zu haben? Wie ist es, einen Sohn zu haben? Und gibt es da Unterschiede? Wenn ja, welche? Was gibt Biologie vor? Was ist von der Gesellschaft geprägt? Wie fühlt man sich als Mutter oder Vater von einem Bub oder von einem Mädchen? Über all das wollen wir heute miteinander schwätzen.
Hey, Elian, der Zufall will es ja, dass wir genau in die Kategorie gehören, bezüglich Mädchen-Mami, Buben-Mami.
Mhm. Also du bist eine reine Buben-Mami und ich bin eine reine Mädchen-Mami.
Genau.
Ja, das ist lustig. Ja, was begegnet dir da so, wenn du mit deinen 3 Jungs unterwegs bist?
Hey, also ganz ehrlich, die Vorurteile stehen den Leuten wirklich ins Gesicht geschrieben.
Mhm.
3 Kinder findet die Mehrheit schon mal recht viel, also Anzahl Kinder. Und dann noch Buben ist wie so on the top, weil es einfach gewisse Vorurteile gibt, dass Buben besonders wild sind, dass sie unzähmbar sind, dass sie zerstörerisch sind und einfach laut und so wie kleine Neandertaler durch die Gegend schreien. Ich höre im Fall oft bedauern, dass ich ja in dem Fall allein als Frau unter 4 Männern in Anführungszeichen daheim bin. Ich habe ja schliesslich noch einen Mann, respektive der Kindsvater ist ja auch noch da. Und somit sind das 4 Männer und ich allein.
Auf gegen der dich, Flur. Genau.
Alle gegen mich,
alle
genau.
Gegen mich, ja, ja.
Was ich aber auch höre, Elian, ist, dass ich es ja dann aber viel einfacher wird haben in der Pubertät. Weil Jungs sind ja viel einfacher zum Nehmen als Mädchen. Und du hörst sicher auch ganz interessante Kommentare.
Ja, ja. Also ich bin beim Mitleid bin ich auch dabei. Und also du könntest ja Selbsthilfegruppe machen mit deinem Mann, weil der wird ja auch bemitleidet, dass er, der Arm, der hat sogar 5 Frauen. Also ja, am Anfang, wo wir nur Drilling hatten und die Kleine noch nicht, ist mich auch so, was ist denn und so weiter, das war schon im Kinderwagen. Und dann, ja, alles Mädchen, oh! Und ich so gefunden, oh. Und dann haben wir noch unseren Hund gehabt. Und dann habe ich mir gesagt, ja, und der Hund ist im Fall auch noch ein Weibli, ja.
Du bist die Beste.
Nein, wirklich, ja. Leider ist sie mittlerweile nicht mehr unter uns, aber ja.
Ja,
ja,
aber also. Es ist schon ein Thema, weißt du? Also, das vielleicht auch einerseits die Neugier, aber auf der anderen Seite habe ich auch das Gefühl, sie wollen dann so dich auch irgendwo kategorisieren, weißt du? Was bist jetzt du für eine Mami? Und vielleicht, wir entsprechen ja eh nicht der Norm, in Anführungszeichen.
Nein, für das haben wir zu viele Kinder, ja.
Für das haben wir zu viele Kinder und dann halt gerade noch Mehrling. Und weißt, eigentlich ist ja dann das perfekte Bild, der perfect picture, wie man heute ja so schön auf Neudeutsch sagt. Mann, Frau, Bub, Mädchen,
Hund.
Hund, genau, oder?
Ja.
Und dann ist das Bild, weißt du, wie so eine Fehler in der Matrix und dann wird einfach nochmal gefragt, ja, aber was habt ihr denn und warum denn und wie denn auch? Und weißt du, was auch, Elian, was mir oft gefragt worden ist? Also meine 2. Schwangerschaft mit dem Einling, was ich eins gefragt worden bin, oder nein, nicht mal gefragt, sondern es ist mir schon unterstellt worden. Geil, du willst ein Mädchen.
I know. Ja,
so vielen.
Ist ja. Mir in die andere Richtung mit, wenn der noch ein Bübli oder so.
Der Stammhalter, oder?
Genau. Ja, entgegenkommen, ja.
Wenn es eine Thronfolge ist, kann ich es ja irgendwo noch verstehen, dass das Geschlecht wichtig ist. Vielleicht auch noch je nach Familie.
Aber das ist ja heute auch schon nicht mehr so in den meisten.
Nein, aber los. Wobei ich muss sagen, gell, also wir sind familienbedingt, also von meinem Mann familienbedingt, so muss ich sagen, ist eine enge Liebe zu Italien. Dort sind wir auch von wildfremden Leuten angesprochen worden. Und dann zuerst einmal grosse Gratulation.
Haben sie alle ihm gratuliert, ja.
Richtig, richtig. Alle haben ihm gratuliert. Hey, los, ungelogen. Es sind Leute aus dem Restaurant rausgelaufen und haben meinem Mann die Hand geschüttelt und haben ihm gratuliert zu Zwilling. Und wo sie gehört haben, dass es Buben sind, also dann ist schon einfach der Hengst gesehen, der Beste. Und ich,
Was soll ich da dazu sagen?
Und habe gefunden, übrigens, ich habe die Kinder auf die Welt gebracht. Aber ja, also ich bin dann eher von den Frauen dann so ein bisschen bedauert geworden, oh, es ist sicher viel Arbeit und oh, was du stillst und oh, du bist so eine Tapfere. Und, naja, aber...
Ja, aber kommen wir wieder zurück zu dem, dass man eigentlich wegen dem Geschlecht bemitleidet wird, oder? Also ich glaube, da sind wir ja auch nicht die Einzigen, die das kennen.
Nein.
Das kennen viele.
Also vor allem, wenn es in Anführungszeichen nur ein Geschlecht deine Kinder haben. Also ich sage jetzt mal so sachlich im Ausdruck, wenn du eine homogene Gruppe hast an Kindern, dann, dass dann von außen das als bemitleidenswert, als Schade angesehen wird. Ja, dir fehlt ja etwas, dir fehlt das andere Geschlecht als Kind. Also das wird schon, ich weiß nicht, suggeriert, aber es wird schon in der Gesellschaft grosso modo so angesehen. Und eben, dass du dann entsprechend mehr Kinder brauchst, damit du...
Du musst auch probieren, bis... Aber eben, ich glaube, also... Weißt, bei uns war es wirklich so, gewesen, mein Mann und ich, wir haben beide gesagt, also wir wären überrascht gewesen, wenn es ein Bub gewesen wäre. Wir haben gedacht, wir haben irgendwie das Gefühl gehabt, dass es wieder ein Mädchen gibt. Und das war für uns auch völlig okay gewesen. Aber wir haben nicht irgendwie einen Bub wollen. Überhaupt nicht.
Mein Mann hat mir nochmal gesagt, also wenn du einen Bub willst oder eben ein Mädchen willst, dann müssen wir kein drittes Kind haben. Und ich so, nein. Und das ist auch... wirklich sehr bei uns ein grosses Thema gewesen. Wir haben sie auch ein Jahr Zeit gelassen, ob wir ein drittes Kind wollen oder nicht. Und haben das auch nur unter uns besprochen und nicht nach außen gedreht, gar nicht im Fall. Darum ist das so eine riesen Überraschung, die wir dem erzählt haben, dass ich schwanger bin. Weil wir einfach gesagt haben, wir wollen eins. Nach dieser doch schwierigen Zwillingsschwangerschaft und dieser langen Neozeit haben wir einfach eins wollen. Eine Termingeburt mit Möglichkeit auf Spontangeburt und einfach... Einfach.
Aber es gibt sie ja trotzdem, die Enttäuschung über das Geschlecht, Gender Disappointment. Ich glaube, ich finde das schon auch ein Stück weit nachvollziehbar. Man hat ja einfach auch Vorstellungen, wenn man Mutter oder Vater wird. Man hat ja Vorlieben, man hat Interessen oder man hat selber eine Geschichte mit seiner Mutter oder seinem Vater und hat dann irgendwo wie ein Bedürfnis oder einen Wunsch nach dem einen oder nach dem anderen Geschlecht, das irgendwie auch noch zu erleben. Ja, da kann es dann halt manchmal schon auch Enttäuschungen geben.
Also das habe ich im Umfeld auch erlebt, dass sie mir das dann so mitteilt haben. Und weißt, was ich auch ganz wichtig finde, ist die Scham, wie schambehaftet das Thema ist. Ich schäme mich, dass ich enttäuscht bin über das Geschlecht von meinem Kind. Also ich meine, ich bin ja überhaupt nicht, also da bin ich einfach eine Freundin und los zu und werde dann nicht. Und habe dann auch so meine Gedanken darüber gemacht und habe dann einfach nur können sagen, hey, ich stecke nicht in deiner Haut, ich habe nicht die Vorgeschichte wie du. Ich für mich habe es so empfunden, ich für mich habe es so entschieden. Und genauso vielleicht andere, also ich meine ganz ehrlich, Elian, wie oft haben sie uns auch angeschaut und gesagt, was, sie haben noch ein Kind?
Ah, ja.
Oder? Also auch da, weißt du, deine Grenzen müssen nicht meine Grenzen sein und umgekehrt, oder? Also das ist etwas, was ich so für mich mitnehme. Und ja, ich gebe dir absolut recht, wir haben im Fall alle unsere Vorurteile. Zu dem kommen wir später ja noch. Es ist ein Thema und es ist etwas, wo ich denke, wo du als Paar miteinander sollst besprechen. Weißt du? Hey, was ist, wenn? Was macht das mit dir? Was macht das mit mir? Und dass du dann auch als Paar mit dem kannst umgehen.
Es lohnt sich dann wirklich für die Person, die enttäuscht ist, zu reflektieren, okay, woher kommt denn mein Wunsch nach einem Mädchen oder nach einem Bub? Was verbinde ich denn da damit? Und wie kann ich dann vielleicht dem Bedürfnis sonst auf eine Art irgendwie gerecht werden? Also mit was ist es verbunden? Was muss vielleicht noch und darf aufgeschafft werden? Was darf noch gelebt werden? Oder dass man das, ja, nicht, eben nicht, wie du sagst, als Tabu dann behandelt. Also natürlich muss man sich da die grosse Glocke hängen, aber nicht für sich das Gefühl hat, ich darf das nicht haben oder dann will verdrängen, sondern dass man es dann halt auch anschaut. Ja. Mhm. Das ist jetzt aber auch, jetzt sage ich mal, ein spezifischer Teil von diesem Thema, typisch Mädchen, typisch Jungs. Lass uns doch mal schauen, was gibt es denn so? Was ist denn wirklich typisch? Wie unterscheidet sich denn Mädchen und Buben? Was?
Hey, das ist im Fall gar nicht so eine einfache Frage, die wir uns hier selber gestellt haben, eine Aufgabe gestellt haben. Ich habe jetzt einfach mal als Therapeutin das mal so angeschaut und gesagt, gibt es für mich einen Unterschied, ob jetzt so ein Mädchen oder ein Bub kommt?
Mhm. Und dann, zu dir in die Physiotherapie.
Zu mir in die Physiotherapie, Kinderphysio. Und dann habe ich so gefunden, auf der Neonatologie finde ich es jetzt nicht unbedingt sehr ausschlaggebend. Oder bei Säuglingen allgemein nicht so das erste Lebensjahr. Einfach mal als Therapeutin betrachtet, von der Entwicklung her, ist das wirklich gleich. Was ich einen Unterschied mache, ist zum Beispiel, wenn es eine asymmetrische Schädelform ist, weil der Schädelwachstum bei Buben schneller ist als bei Mädchen. Mhm. Perzentile sind ja zum Beispiel bei Größe und Gewicht anders. Das ist dann geschlechtsspezifisch. Genau. Ja, Mädchen haben eine andere Tabelle als Buben. Genau. Und zum Beispiel auch, wenn ich Skoliosekinder habe, dann ist es wichtig, was für ein Alter das Mädchen oder der Bub hat, respektive wie weit weg ist die Pubertät. Mhm. Weil das auch nochmal wegen dem Wachstum zusammenhängt. Mhm, genauso wichtig, richtig, wegen der Hormone, genau. Und dann auch noch zusammenhängend mit Skoliose ist auch noch wichtig das Gewicht. Also wenn ich ein übergewichtiges oder leicht übergewichtiges Kind habe, ist bei Buben die Pubertät eigentlich eine Chance, dass sie mit dem Wachstumsschub die überschüssigen Kilos wegwachsen, sage ich jetzt mal ganz salopp.
Bei den Mädchen auch eher umgekehrt, oder?
Leider ja. Bei Mädchen muss man dann wirklich gut schauen, dass sie nicht noch mehr Gewicht zunehmen, weil dann die Skoliose könnte stärker sein. Aber auch hier den Fall individuell anschauen, mit der Ernährungsberatung zusammen anschauen, mit dem Kinderarzt. Und natürlich ist Adipositas per se auch als Diagnose. Wenn wir hier ein Kind haben mit einem starken Übergewicht, ist auch nochmal wichtig, ist das ein Mädchen oder ist das ein Bub, wegen den vorhergehenden Gründen, genau. Mhm. Also das ist mal das, was ich dann sage, das ist wichtig. Ja,
aber das sind so biologische Facts, oder? Dass es da Unterschied gibt, aber natürlich auch immer Überlappungsbereich.
Immer. Also es gibt ja keine ganz klare Abtrennung. Weißt, es gibt nicht irgendwie, wo man sagt, zack, und jetzt ist es so überhaupt nicht. Also ich meine, weißt, beim weiblichen Säugling, wenn jetzt zum Beispiel in der Familie schon eine Hüftdysplasie, also eine Hüftunreife besteht, dann tut man bei diesen weiblichen Säuglingen, also weiblichen Nachkommen von dieser Mutter, genauer auf die Hüftreife schauen. Also das wäre jetzt auch nochmal so ein Ding, das man wirklich unterscheidet. Aber sonst im Fall, also weißt du, habe ich im Fall mich selber ein bisschen an der Nase müssen nehmen. Und zwar... Ich finde es ja gut. Ich hatte ja gesagt, ich lerne die ganze Zeit. Und ich, ja, jedenfalls, was ich wollte sagen, ist, ich habe mal als etwas jüngere Therapeutin im Rahmen von einer Weiterbildung, unter anderem der Professor Dr. Oskar Jenny, der jetzt die Entwicklungspädiatrie am Kinderspital Zürich hat, dann mal zu mir gesagt, lass, es gibt keinen Faktor, der für Auffälligkeit ist. Und was mir so geblieben ist, männlich ist nicht ein Faktor für Auffälligkeit. Es wird oft auffällig interpretiert. Es wird oft Verhalten pathologisch angesehen. Dann habe ich dann auch genau nachgefragt, wie meint er denn das? Und dann hat er gesagt, ja, wenn du vor allem in der Schule und im Schulsystem, und ich sage jetzt so vom Kindergarten bis aufwärts, wird das Stillsitzen über längere Zeit verlangt. Und es gibt Kinder, die können sich gut an das anpassen, und es gibt andere, die das weniger gut können. Und die das weniger gut können, die fangen dann halt an, meistens motorisch sich zu entladen. Und das habe ich auch noch spannend gefunden, by the way, gell? Kinder machen 7'000 Armbewegungen pro Tag. Und wenn du die 7'000 Armbewegungen vom linken und vom rechten Bein habe ich noch gar nicht gesprochen. Dann bricht das aus diesen Kindern aus. Und das kann dann eben sehr als auffällig oder als unangenehmes, ungewünschtes Verhalten angesehen werden. Und meistens sind das Buben. Und der Punkt ist halt eben, weil Buben viel einen höheren Bewegungsdrang haben als Mädchen.
Ja.
Aber auch nicht belegt. Es kommt auch da wieder, ja, was du vorher gesagt hast, die Überlappung.
Wir poppen im Fall schon auch so Sachen auf, wo du vorher gesagt hast, es gibt nicht einen Faktor männlich, wo Folgen hat. Aber dann ist mir etwas aufgeploppt aus dem Studium auch von der Kriminologie. Also wenn du jetzt gerade bei Straftaten und Gewalttaten auf das schaust, dann ist natürlich männlich-weiblich, der Faktor männlich, schon mit höherer Delinquenz verbunden. Und vor allem halt mit einer anderen Art von Straftaten. Aber gut, ja, das ist jetzt natürlich auch dann wie das Ende von einem Spektrum.
Mhm. Ja. Also das kommt sicher auch noch dazu, dass eine gewisse Risikobereitschaft.
Ja, aber das springt dann.
Du kannst, genau was du sagst, die Risikobereitschaft ist eher einen höheren Testosteronspiegel zuzusprechen.
Genau.
Du kannst das mit kriminellen Energien vielleicht ausleben, weißt du, so ein bisschen den Adrenalinkick zu haben, aber du kannst natürlich...
Ich denke, da kommt ja, also, ob du so etwas dann auslebst mit Risikobereitschaft und deswegen delinquent bist, also da hat es dann noch ganz, ganz, ganz viele andere Faktoren. Und ich meine, da müssen ja auch so die Wertvorstellungen ja auch deutlich verschoben sein, dass du das dann auslebst.
Das stimmt.
Ich bin jetzt mehr bei dem, Karin, du hast ja vorhin gesagt, dass Buben einen erhöhten Bewegungsdrang haben, so im Schnitt. Und das, wie so gegeben ist. Gibt es noch andere Sachen, die man aus der Biologie weiss, so wie der Körper anders funktioniert bei Mädchen und Buben oder auch im Gehirn, in der Entwicklung?
Also es gibt auch verschiedene Punkte. Was so Hirn und Biologie angeht, was belegt ist, ist klar. Das Geschlecht. Es wird definiert mit XY und XX. Ich möchte noch ganz kurz einschieben, wir tun jetzt einfach mal rein das Typische besprechen. Wir tun jetzt nicht noch die Ausnahmen. Ich weiss, dass es die gibt, aber das würde den Rahmen sprengen. Das lassen wir jetzt ganz bewusst
also,
mal ausser.
Du meinst Ausnahmen, wo das Geschlecht eben nicht eindeutig ist, wo
richtig.
Äußere primäre Geschlechtsmerkmale nicht mit den Chromosomen einhergehen, oder? Also, ja,
genau.
Das würde sehr komplex werden. Also gehen wir
mit den Gonaden und alles, genau. Das
denen jetzt aus, was klar ist, ja.
Genau. Genetisch XX oder XY. Es gibt primäre und sekundäre Geschlechtsmerkmale, die tue ich jetzt hier nicht aufzählen. Was auch noch ein Punkt ist, durchschnittliche Unterschiede in der Gehirnentwicklung gibt. Mädchen zeigen eine frühere Reifung im Vergleich im Bereich von Sprachen und Selbstkontrolle. Jungs ein bisschen eine spätere Reifung.
Okay. Also das besonders hört man ja häufig, oder? Das, ja, ist ja ein Bub, der hat ja noch ein bisschen Zeit mit Reden und so.
Genau. Und vor allem, wir müssen jetzt ehrlich sein, Elian, wenn wir an unsere Schulzeit denken, habe ich ein paar Mal gefunden, also die Jungs, die sind einfach noch kleine Buben. Und wir Mädels sind viel reifer gewesen. Also nicht nur vom Äußerlichen her, sondern einfach auch im Kopf. Ich habe ein paar Mal gefunden, oh Mann, die sind so kindisch.
Also würdet ihr also meine Mädels jetzt gerade bestätigen, wenn sie mich fragen, die finden auch, die Buben machen nur im Beseich und blödeln.
Ja,
erzähl
mal.
Das ist gerade im Moment so gerade ihre Wahrnehmung.
Hey, ich komme gerade zurück, was deine Mädels gesagt haben. Ich wollte nur noch schnell die Belegung noch fertig machen, sonst verliere ich meinen roten Faden.
Darf ich noch auf Selbstkontrolle? Unbedingt. Was ist dort damit? Also, du meinst Impulskontrolle oder auch Emotionsregulation, oder?
Das ganze Spektrum spielt mit ihnen.
Das weiss ich jetzt eigentlich auch aus der Psychologie, aber dass so
richtig
Frontalhirnentwicklung bei den Buben ein bisschen langsamer ist, die Vernetzung, und dass da die Kontrolle und Regulation von Impulsen und die können umzulenken, dass das ein bisschen mehr Zeit braucht.
Ich habe irgendwo noch gelesen, ich könnte es im Fall nicht mehr beschwören, dass das bis in die 20er von den Jungs gehen kann, bis das ausgereift ist.
Aha, ja. Also generell, da habe ich jetzt nicht die Unterscheidung Mädchen, Buben im Kopf, aber bis Frontalhirnentwicklung fertig ist, bis 20, 25 Jahre. Andere Studien sagen sogar 30 Jahre, bis 30 bei den neurotypischen. Also definitiv. Ja, die Tendenz eben Mädchen schneller als Buben.
Also das wird auch in der Psychologie so ja. weitergehen. Ja. Genau. Dann haben wir natürlich noch hormonelle Unterschiede. Mhm. Testosteron und das Östrogen, das beeinflusst ebenso. Und wir Frauen, wir kennen ja das mit unserem Zyklus. Dort ist es teilweise wirklich sehr fluktuierend, wo man gerade im Zyklus innen steht.
Ja, sehr. Also nur, um da kurz das Fenster aufzumachen. Oder? Ich meine, da ist von Selbstwert, Schwankungen, Ängste und Stimmungsschwankungen ist da sehr viel im weiblichen Zyklus möglich. Oder? Mhm. Und die Buben, die haben das nicht, oder die Männer später auch. Also, natürlich, die haben auch hormonelle Schwankungen, aber nicht so zyklisch wie wir. Und das ist natürlich schon ein grosser Unterschied. Und das zeigt natürlich halt eben einfach auch, wie gross der Einfluss von Hormonen auf unsere Stimmung, auf unser Verhalten letztlich ist.
Nicht ausschließlich, aber es hat einen klaren Einfluss, oder?
Nein, nicht ausschließlich, natürlich nicht, aber es hat einen grossen Einfluss, oder? Oder zum Beispiel nehmen wir das Testosteron, oder? Ich meine, es wird ja landläufig schnell mal mit Aggressivität verbunden. Ja, auch mit Delinquenz, sorry, jetzt kommt mir das schon wieder in den Sinn. Aber, und das Testosteron ist aber, das ist natürlich noch viel mehr. Also ich meine, bevor es zu Aggression kommt, also was braucht es? Also es braucht ein gewisses Standing, oder ein gewisses Auftreten, Selbstwert, eine körperliche Aktivierung, oder also können für sich einstehen, Antrieb haben generell, oder also das ist natürlich, da ist Testosteron auch wichtig, und es ist auch wichtig, wenn es eben ums Thema Angst bzw. Risikobereitschaft geht, oder? Und viele Frauen, wir haben ja auch Testosteron, aber wir haben wenig. Und gerade wenn man zum Beispiel unter einer Verhütungsmaßnahme mit den Pillen ist, dann wird das Testosteron quasi auf null abgedruckt, oder? Aber eigentlich brauchen wir es. Und wenn dann Frauen zum Beispiel mit Ängsten zu kämpfen haben, dann ja, ist das schon auch etwas, wo man muss hinschauen.
Ah, das ist spannend. Ja.
Aber das ist immer von Unterschied Frauen versus Männer. Aber kommen wir wieder ein bisschen zurück zu den Kindern und Jugendlichen.
Also ich bleibe jetzt gerade noch beim Testosteron. Natürlich hat die Hormone prinzipiell natürlich auch unseren Körperbau definieren. Also je mehr du vom einen hast, umso mehr wirst du dich sehr weiblich oder sehr männlich entwickeln, körperlich. Ja. Und zwar beide Geschlechter. Also wenn du vom Östrogen her sehr eine weibliche Frau oder ein bisschen mehr Testosteron, eher, sagen wir jetzt mal, muskulöse Körperbau.
Das sind so die drahtigeren Frauen, so die athletisch gebauten Frauen, die nicht so viel Brust haben vielleicht. Ja.
Zum Beispiel, oder eben die sehr sportlichen Frauen, oder dann auch umgekehrt die Männer, die kennen wir alle, die supersportlichen, zuvorderst vorne dabei sind bei der Leichtathletik, beim Fußballspielen oder sonst irgendwelche Sachen, dann halt die anderen. Wo halt nicht so das typisch Männliche so im Vordergrund steht. Ich will da gar nicht werten, also das möchte ich nochmal ganz klar betonen. Es geht mir einfach so um das archaische Bild, also das typisch Frau, typisch Mädchen, typisch Mann, typisch Bub. Das wird schon von dort definiert. Das muss man schon auch ganz klar sehen. Aber es ist nicht das Einzige. Was ich noch ganz wichtig finde, das habe ich für mich auch noch so mitnehmen. Es ist nicht belegt, weil ich eben auch so eine bin, die denkt, das sei ich so.
Was denn?
Dass Hirne grundsätzlich verschieden funktionieren.
Du meinst, dass sie verschieden funktionieren oder verschieden aussehen?
Habe ich gemeint. Also was unsere Anatomielehrer damals gesagt hat, ist, Frauenhirne sind prinzipiell schwerer als Männerhirne. Pro Kilo Körpergewicht.
Das wüsste ich jetzt nicht.
Und zwar hat er gesagt, Frauen haben viel mehr Synapsen. Mhm. Ich fand, ja, das kann ich wiederum verstehen. Und unsere Balken also bei Frauen, also die Verbindung zwischen der linken und rechten Hirn, richtig, der ist ein bisschen dicker als bei Männern. Was bedeutet, Frauen tun einfach viel mehr Sachen verbinden und viel mehr Hirnareal aktivieren. Und darum, weil es einfach mehr von diesen Hirnzellen, Verbindungen, Synapsen gibt, das ist dann ein bisschen schwerer.
Daher kommt ja auch die Aussage, Frauen sind besser im Multitasking. Aber ich würde mich jetzt auch nicht in Nessel setzen und sagen, aber ich glaube, das ist auch nicht beleidigt. Das ist auch wieder so eine...
Genau, so ein bisschen...
Mythos, ist der wahr oder nicht? Schwierig zu sagen. Grundsätzlich sind wir eben alle generell nicht so gut im Multitasking, wie wir meinen oder wie wir gerne wären. Ja. Das weiss man mittlerweile.
Das ist so. Was auch nicht belegt ist, zum Beispiel, dass Begabung biologisch festgelegt wird. Also früher hat man ja gedacht, die Männer sind gescheit oder die Buben sind gescheit und die Mädchen sind es definitiv nicht so. Einfach so. Weil... Ja,
da hat man gemeint, vor ein paar hundert Jahren... Du wirst nicht formuliert, wenn ich schon sage... Die Buben sind gut in Mathe und die Mädchen sind gut in dem musischen Bereich und in der Sprache.
Ja, ich denke, es kommt darauf an, wenn in der Menschheitsgeschichte
eben.
Das definiert worden ist. Genau. Ja, aber du sagst es, es ist wirklich so.
Ich denke da gerade an, was ist das für eine Zeit gewesen, da, Jane Austen-Roman, wo die Frauen nur dürfen malen und Sprachen lernen, Männer sind reiten und jagen und so. Aber gut, da reden wir eh nur von der privilegierten Schicht. Wie allen anderen ist es, glaube ich, nicht so rosig in dieser Zeit.
Jetzt haben wir eigentlich so von den inneren Faktoren geredet. Was bringst du so mit, oder? Mit deiner Genetik, mit den Hormonen. Das kommt, das hast du in deinem Körper. Dann hast du ja noch von außen auch noch Faktoren, die äußeren Faktoren. Mhm. Also in welcher Gesellschaft wachst du auf? Welche Kultur, welche Religion, was für ein Familienkonstrukt? Also das sind dann auch nochmal Faktoren, was typisch weiblich, typisch männlich definiert. Und per se kannst du nicht sagen, das ist es immer nur von innen gegeben, wie du wirkst oder wie du gefördert wirst oder eben auch bremst wirst. Sondern es kommt halt auch noch darauf an, in welcher Zeit lebst du und in was für einer Gesellschaft. Mhm. Wo lebe ich und wie lebe ich? Zeiten geben, wo Mädchen, wie du gesagt hast, nur gewisse Sachen haben dürfen machen. Mhm. Es gibt auch noch bis heute Länder, wo Mädchen es nicht erlaubt ist, dass sie lesen dürfen, zum Beispiel.
Ja, gibt es ganz viele Sachen. Also mir ist jetzt da gerade vor, du hast es ja schon gesagt, mit deinem Mann, dem gratuliert worden ist, dass er Jungs hat, oder? Und, oder eben Kulturen kommen mir da gerade in den Sinn, wo man kein Mädchen haben will, oder? Wo einfach Buben viel mehr wert sind.
Genau. Und jetzt haben sie einen wahnsinnigen Frauenmangel, weil die Söhne alle keine Frau finden. Anderes Thema. Gehen wir wieder zurück zu Mädchen und Buben. Es ist
ja, aber das ist nicht ein anderes Thema. Ich meine, woher kommt denn das? Oder warum hat man dann das Gefühl, ein Bub ist besser oder ein Mädchen ist besser? Oder? Also das kommt ja irgendwo her.
Also es ist sicher ein gesellschaftliches Thema. Weißt, Kultur, genau. Religion, das auf jeden Fall.
Kultur, Religion und ist etwas, glaube ich mal, was so von außen prägt. Und dann, wenn du so wie den Kreis von außen eigentlich ein bisschen kleiner machst, oder, dann ist es ja auch schon wieder deine Familie und auch deine Herkunftsgeschichte, die dich prägt, was du das Gefühl hast, wie ein Mädchen muss sein, soll sein, wie ein Bub soll sein, was ein Bub darf, was er nicht darf. Buben dürfen nicht brüllen. Mädchen ist okay, wenn sie sensibel sind. Was soll man einem Bub ein Baby geben, um Himmels Willen? Also alles so Einstellungen. Oder, Bub hat ein rosa T-Shirt an. Oder, also, da gibt es doch einfach so viele Einflüsse, Erwartungen, Vorurteile, die da wirken. Wie man nachher als Bub oder als Mädchen wird.
Also das mit der Farbe. Also irgendwann, spätestens wenn sie im Kind sind, kommt plötzlich das Wort Mädchenfarbe oder Bubenfarbe. Wo ich weiss, dass das bei uns daheim einfach nicht so gesagt worden ist und unsere Söhne dann ein bisschen irritiert sind, so, hä, das kennen wir gar nicht.
Es ist eben, wirklich? Weil du nur Jungs hast und ich nur Mädchen. Ja, ich weiss genau, was du meinst. Bei uns hat es gar nicht... Also bei uns daheim hat es nie so Diskussionen gegeben wie das dürfen die Mädchen nicht oder Mädchen können das nicht oder so. Sie sind eben irgendwann aus der Schule heimgekommen. Also ich weiss nicht mehr genau, wann das angefangen hat. Erste, zweite Klasse, wo meine Mädels dann eben berichtet haben, Buben hat gesagt, Mädchen dürfen nicht beim Fußball mitmachen oder irgendwie... Irgendetwas könnt ihr nicht, oder? Dann habe ich so gedacht, no, wirklich. Also eben, natürlich tue ich sie dann emanzipieren und natürlich kannst du machen, was du möchtest und was dir Spass macht. Und ich bin dann aber irgendwo durch auch irritiert, was mich dort wirklich kalt verwünscht hat, weil ich gedacht habe, von uns haben sie es nicht, weil wir haben daheim nicht irgendwie so typisch Mädchen-Buben-Sachen. das wie so trennt. So, und natürlich sind Buben und Mädchen, natürlich gibt es da Unterschiede, wie wir das vorher auch diskutiert haben, von der Genetik und von der Biologie her. Aber was man darf machen oder was einem gefällt oder was man für Talent und Begabungen hat, haben wir nicht klassifiziert in weiblich und männlich. Und ja, dann kommen sie irgendwann mit so etwas heim und denkst du, okay. Und dann frage ich mich natürlich dann auch wieder, woher haben denn die Kinder, die das jetzt meine mitgegeben haben, woher haben denn die das? Oder?
Hey, mir kommt auch gerade etwas in den Sinn, ploppt eine Erinnerung auf, dass es, ich glaube, nach dem Sommer ist das gewesen, nach der Sommerferien, hat einer von unseren Jungs wollen auch Nagellack haben, auf den Fingernägeln. Und warum ich das so genau weiss, ich trage ja berufsbedingt nie Nagellack, aber in der Ferien schon. Und dann hat das mein Kind gesehen und hat gefunden, hey, ich will das auch wie meine Mami.
Ja, dann habe ich gefunden, herzig.
Ja, natürlich darfst du, ja, völlig. Und hat dann aber mal alle Finger an einer Hand und dann bei der zweiten Hand hat er gefunden, nur den kleinen Finger und am nächsten Tag hat er dann gar nicht mehr wollen. Und dann aber wieder und so. Und ich habe das gemacht, das hat mich, also warum nicht? Und dann ist er dann auch mal gekommen und hat dann gesagt, ja, da hat es jemanden gegeben auf dem Spielplatz, also ein anderes Kind, das sich lustig gemacht hat. Du hast Nagellack, du bist ein Mädchen. Und alle so, hä, was geht, was ist mit dir los? Wieso sagst du so komische Sachen? Und ich habe dann einfach mich gefragt, gefällt es dir? Ja. Möchtest du weiterhin haben? Ja. Und dann gesagt, also, dann drehst du Nagellack. Und wenn es dir nicht gefällt, dann musst du nicht mehr. Also von dem her, ich glaube, es kommt halt schon auch darauf an, wie du daheim umgehst. Und übrigens mit der Puppe, das hat auch einer von unseren Zwillingsjungs auch gehabt, ganz lang. Und zwar, wo ich schwanger war mit dem Einling, aus dem Nichts raus gesagt, ich möchte eine Puppe. Und dann ist die Puppe überall mit. Irgendwie einfach auch ein Verarbeiten. Da kommt jetzt etwas Kleines.
Ja, nein, natürlich. Also, das ist zum Glück ja schon salonfähiger geworden, wie ich das so wahrnehme. Dass die Buben auch ein Baby bekommen, gerade wenn sie noch ein Geschwisterchen bekommen, dass sie wie auch ein bisschen können, ja, in die Rolle kommen. Ich meine, Kinder wollen ja in dem Alter, im Kleinkindalter nachahmen und das machen, was man auch macht.
Ja, total. Ja, also ich denke, das sind so die so Prägungen aus der Familie, was du vorher selber gesagt hast. Und weißt du, was auch noch, hast das du mir einmal erzählt? Wegen dann, weißt du, so, wie Frauen auch dargestellt werden? Weißt du, so Rollen, die geschrieben werden, den Frauen?
Ja, du meinst auf die Spielzeugindustrie oder auch auf Bücher bezogen? Ich meine, Spielzeugindustrie ist ja auch nochmal ein Thema für sich, aber ich glaube, ich meine, das gemeint mit den Büchern oder? Und den Märli. Märli sind ja die Mädchen immer völlig hilflos und müssen immer von einem Mann gerettet werden. Also so in den klassischen und in den älteren Märli auferweckt werden, wieder zum Leben erweckt werden. Und ansonsten sind alle hilflos verloren im Turm oder wo auch immer. Das ist schon. Ich meine, ich muss jetzt gerade, wenn ich mich selber reflektiere, ich meine, ich habe die Märli im Fall auch gelesen und ich habe im Fall irgendwie ein Dornröschen auch cool gefunden und der Prinz und ja.
Also ich finde Dornröschen heute im Fall auch cool. Die kann einfach pennen im Fall.
Durchschlafen. 1000 Jahre. Wie lange hat sie geschlafen? 100? Ja, ich weiß es nicht.
Ewig. Ich weiß es auch nicht mehr.
Ja, aber
weißt, das ist schon so etwas, was sehr prägend ist und was so eine Sozialisierung von der Frau, oder? Du so lieb, nett, still, brav, nicht aufmucken, immer lächeln, hübsch aussehen und so.
Genau, hübsch aussehen ist auch wichtiger als irgendwie den Kopf benutzen.
Ja.
Boah, hey, mehr kommt im Fall. Und weißt, ich finde es im Fall, ich habe mal Mathe-Lehrer gehabt, der Kanti. Und ich meine, ich war im Fall nicht schlecht in Mathe oder so. Nein, er hat im Fall irgendetwas, einen Spruch rausgelassen im Sinn von, ja, du hast den Kopf ja auch nicht nur zum Wimpern nachkleben.
Oh, nein, das hat er nicht gesagt.
Und abgesehen davon habe ich keine abgeklebte Wimpern gehabt und ich bin auch nicht schlecht in Mathe. Aber doch, das hat er gesagt. Geil, oder?
So eine Freche.
Ja, mich hat das recht wenig beeindruckt, weil ich da meine natürliche Trotzhaltung. Nein, ich bin eben immer ein Kind gsi. Ich bin sowohl sehr meidlig gsi wie auch bubig. Ich habe immer gefunden, also eben wenn wir jetzt so nach diesen klassischen Klischee-Kategorien halt gehen, ich habe immer gefunden, ich will ein Barbie, ich will aber auch ein Flugzeug. Also das ist bei mir immer beides.
Ich bin auch so eine.
Immer von, was, wieso sollte ich das nicht können? Natürlich kann ich das nicht gerade erst recht. Aber das ist natürlich auch, weil ich das dann auch haben dürfen machen, oder? Und
Dass
die Leute auch, also meine Eltern oder so, auch zugelassen haben und nicht irgendwie gefunden haben, nein, du darfst nicht irgendwie mit Autos auch noch spielen und du darfst das und das nicht, sondern weil sie mich auch haben lassen machen. Und ja, ich glaube, das ist doch etwas ganz Wichtiges, dass man da als Eltern einfach auch offen bleibt und schaut, was hat denn das Kind für Interessen. Und ich meine, es kommt ja auch darauf an, hat man einen älteren Bruder, hat man eine ältere Schwester, hat man gar keine Geschwister. Die, ich meine, dass ein kleineres Kind das machen will, was ältere Geschwister macht, das ist ja sehr häufig so. Manchmal ist es aber auch gerade umgekehrt und man will ja nicht das machen, um möglichst individuell zu sein. Ja, aber das sind auch alles Punkte, die eben nicht mehr Einfluss haben.
Ich tue hier ganz schnell so einen kleinen Fun-Fact reinschiessen, den ich noch immer gelesen habe. Bitte frag mich nicht wo, aber ich weiß, dass ich es gelesen habe. Dass Jungs, also ein Bub, der mit Schwestern aufwächst, viel sozial kompetenter ist als Jungs, die ohne Schwestern aufwachsen oder ohne Schwester aufwachsen. Tut sich auch noch als Geschwister die gegenseitig beeinflussen.
Oh, absolut.
Was das jetzt für unsere Söhne heisst, Entschuldigung an alle zukünftigen Partnerinnen.
Karin, gibt's Beste, wollte ich gerade sagen. Ja, da hatte ich dann voll Glück gehabt mit meinem Mann, weil der hat ja zwei Schwestern. Und er ist bereits vorgespurt worden vom Schicksal auf sein schweres Schicksal, nur Mädchen zu haben. Hat er irgendwie müssen darauf vorbereitet werden.
Hey, ich wollte noch ganz kurz den Faden aufnehmen, den du vorher noch erzählt hast, weißt du, wegen diesen ganzen Märli und Geschichten und alles. Du, wir zwei sind ja Generation Pippi Langstrumpf. Und also wie auch die vorgehende Generation, weil Astrid Lindgren ja wirklich sehr viele Bücher geschrieben hat.
Ja, sie war eine von diesen Pionierinnen, die eben so ein bisschen in die andere Richtung dann gegangen ist. Und Skandinavien ist ja sowieso, da kommt sie ja her aus Schweden, ist da ja schon ein bisschen moderner zum Teil, ja, als
definitiv,
andere
Regionen. Ich wollte immer die Freundin sein von der Pippi.
Annika?
Ich wollte nie Pippi selber sein. Nein, die hat mich aufgeregt, das wollte ich gerade sagen. Also die Annika habe ich sehr anstrengend.
Aha, jetzt verstehe ich, das wollte ich gerade sagen. Jetzt hast du mich also hochgradig irritiert. Du wolltest Annika sein.
No way.
Ja eben, du hast gefunden, Annika, geh weg, ich bin der Pippi, ihre Freundin.
Richtig.
Okay,
jetzt hast du mich gefühlt.
Ich bin mal Pippi Langstrumpf an der Fasnacht. Ich habe mir einen Draht reingeflochten und mit rotem Haarspray meine Zöpfe angesprayt. You're my friend now, so ist gut.
Ja, genau. Richtig. Also es gibt ja den Spruch, sei Pippi weniger Annika.
Ja, eben. Darum bin ich so irritiert. Also,
genau, nein, ich bin definitiv so. Und wer ich natürlich auch wahnsinnig gerne gehe, ist der Michel. Der Michel von Löhnenberg.
Ja, kenne ich.
Weil ich schon als Kind verstanden habe, dass das ein herzenslieber, guter Bub ist mit so vielen tollen Eigenschaften, aber in so Schlamassel geraten, wo einfach, ja, oder? Und es hat mir auch wahnsinnig leid getan, dass er immer in dem Schopf innen ist und
bestraft
dann halt
worden ist.
Ja, das habe ich unglaublich ungerecht gefunden, weil ich auch gesehen habe, dass der Papa so ein liebenswürdiger Papa ist, weißt? Also er grummelt da amig sind Zeugs rum, aber
kein schlechter, ja.
Nein, kein schlechter, und er hat ihm ja schließlich auch noch den Lukas geschenkt, sein Ross. So, warte, bevor ich völlig abdrift in meine Kindheit.
Karin und die Märchenstunde, nein.
Ja, also, du siehst, ich komme vielleicht hier in das typische Mädchen rein, dass ich da so ein bisschen Tagträumerin bin und so Geschichten erzählen und so. Bin ich im Fall nicht gewesen. Ich bin so wie du auch. Ich hatte zwar Barbies, ganz viele, aber ich habe geschüttet und ich habe einen Drachen reiten. Ich habe Fuchur.
Ja,
und Ich wollte nie ein Einhorn, sondern ich wollte einen Pegasus. Wie cool ist das, ein Pferd, das fliegen kann? Mhm. Ist doch viel besser als ein Einhorn. Also für mich und meine Werte und meine Wertvorstellung, die ich habe. Genau. Und ich glaube, das ist das, was du vorher auch gesagt hast. Weißt, was, wie lebt das Kind in was für einem Familienkonstrukt? Was
ja.
bieten wir diesen Kind an? Was tun wir ihnen für Möglichkeiten geben, sich selber auch können zu entfalten? Oder? Ja.
Ja.
Und ja, also ich meine, wir haben jetzt einfach das Glück, dass wir in einer Zeit leben und auch in einem Land leben, wo das, die Entfaltung
möglich
auch möglich ist.
Ja.
Weißt du? Also wenn ich denke, meine Mutter hat das im Fall nicht so können. Dort ist eben dann noch sehr Religion geprägt, ein hochkatholisches Land, oder? Dort musst du als Mädchen oder als Frau so und so sein. Also, ja.
Ja, also, gell, also ich meine, wenn ich meine Mutter frage, dann ist das so, wie sie aufgewachsen ist, ist das auch noch sehr patriarchisch gewesen und der Vater ist klar der Chef gewesen und hat ein Stück Fleisch bekommen, das Größte. Also, weißt du, es ist schon so der Mann und die Frau. Also, das ist schon auch, das, ich meine, das sind unsere ältere Generation ist da noch sehr oft so gross geworden, ja. Und jetzt, dass wir sind jetzt die so, ich sage jetzt mal, mehr Freiheiten haben, aber auch mehr Herausforderungen, gell?
Also absolut.
Es vermischt sich, und was dürfen wir denn jetzt, was sollen wir denn jetzt, ich sage jetzt mal, nicht, dass ich das gut finde, aber wenn es vorher so klar war, ist es ein Stück weit auch einfacher gewesen.
Ja,
du bist sicher. Einfach an einem System irgendwie gefolgt, oder? Und hast dem dann entsprochen, und jetzt haben wir mehr Möglichkeiten und Rollen, die wir einnehmen dürfen und können ausgestalten und erleben. Und ja, das ist manchmal auch herausfordernd.
Das sehe ich auch so, und da bin ich auch ganz bei dir. Und gleichzeitig finde ich, dass es auch schön ist, dass wir diesen Fortschritt haben, dass wir, weißt, dass wir auch am Tisch können sitzen können, dass wir nicht ausgeschlossen werden.
Dass wir dürfen abstimmen, meine... Karin.
Frauenstimmrecht ja, hey, zum Beispiel. So
ja, eben. Ja, eben.
Ja, also. Eigenes Bankkonto dürfen haben.
Ah, ja.
Also, ja. Ja, grüezi, Herr und Frau, nein, vor allem Frau, Feministin. Das drückt ein bisschen durch, die Emanzipation. Nochmal, ich denke, wir sind ja ein Stück weit sehr reflektiert. Und wir achten uns und wir hinterfragen und wir sagen auch, hey, was sind denn unsere Werte und was ist für uns wichtig? Und das geben wir unseren Kindern ja auch weiter.
Was ich aber gleich auch anspruchsvoll finde, ist, ja, wie verhalten wir sich denn jetzt als Eltern? Oder? Einerseits wissen wir so ein bisschen, ja, wir sollen quasi nicht nur Pink kaufen für die Mädchen und nur den Buben Autos kaufen, oder? Und gleichzeitig ist es dann aber so, ja, aber was denn? Oder? Und es gibt ja auch so die Tendenz, dann Kinder so völlig genderneutral irgendwie zu erziehen. Da wären wir dann farblich, ich muss jetzt einfach ein bisschen plakativ formulieren, aber da sind wir dann farblich, sind wir dann einfach, laufen alle in grün und gel rum. Oder in gel ist, glaube ich, dann, oder, die Farbe, die für beide geht. Und,
keine Ahnung, beige.
Beige, ja. Grün, gel und beige vielleicht. Und von den Spielzeugen her, oder? So im Sinne von, was dürfen wir denn kaufen? Dürfen wir nichts mehr kaufen? Oder was machst du denn? Und das finde ich dann halt auch wieder schwierig und irgendwo ja auch nicht praktikabel. Weil, wir haben es ja vorher schon auch gesagt, ich meine, es darf ja alles geben. Also, man darf ja Pink schön finden und man darf Blau schön finden und man darf Maschinen schön lässig finden, interessant finden. Aber eben, jedes Geschlecht darf einfach alles grundsätzlich. Und, ja, aber wie verhalten man sich denn ganz konkret? Das finde ich manchmal schon noch herausfordernd. Und womit ich dann auch Mühe habe, ist, weißt, wenn du gar nichts mehr weibliches, mädliches darfst machen oder gar nichts mehr bubiges darfst machen, im Sinne von, dann tust du dein Kind zu fest beeinflussen, dann finde ich wieder auch, jetzt müsst ihr auch mal ein bisschen Ansprüche rausnehmen und wieder ein bisschen zurückgehen. Weil es gibt ja, haben wir ja vorher schon auch gesagt, es gibt ja schon natürlich auch biologisch-genetische Unterschiede, oder? Jetzt sei es zum Beispiel Körperbau und eben was dann jemand ja, eben vielleicht mehr Bewegung braucht und mehr aktiver ist und auch ein bisschen mehr, muss einfach ein bisschen ruhen und ein bisschen Gas geben, oder? Aber natürlich könnte das, aha, ja auch Mädchen sein, aber dort gibt es wieder die Schwankungsbreite. Aber einfach, also genauso wie man nicht soll starre Kategorien machen, nur das ist Mädchen und nur das, aha, ist Bub, finde ich es aber auch kein sinnvoller Ratschlag, irgendwie ein Einheitsbrei zu machen und zu sagen, müssen quasi, sind alle gleich, oder? Nein, also gleich
also
ist niemand.
Also das Neutrale meinst du?
Genau, so neutralisieren finde ich dann irgendwo, ist irgendwo auch schwierig, weil eben, also spätestens mit der Pubertät gibt es dann ja auch wieder, eben, gibt es im Körper Veränderungen, gibt es in der Stimmung Veränderungen, im Verhalten Veränderungen. Immer jedes Kind individuell für sich betrachtet, entwickelt sich und verändert sich. Mhm. Und es gibt ja schon halt einfach die Tendenz von weiblich, männlich, und aber in einem grossen Überlappungsbereich. Also ich glaube, es ist einfach unter dem Strich dann einfach wiederum wie wichtig, dass man das Individuum an sich sieht, oder? Wenn ein Bub sehr weiblich möchte sein, dann ist das genauso okay, wie wenn er sehr bubig in Anführungs- und Schlusszeichen sein will und das Gleiche genau für Mädchen, oder? Wenn es ein Mädchen ist, das gerne Gas gibt und körperlich aktiv ist oder verträumt ist und die typischen, in Anführungs- und Schlusszeichen, weiblichen Eigenschaften zeigt, dann ist das auch okay. Also.
Völlig. Ich denke, was du sagst, ist die Wertung rausnehmen. Mhm. Sondern einfach annehmen, hey, es ist jetzt nicht weiblich oder das ist jetzt männlich oder das ist zu etwas und das ist das andere Extrem, sondern einfach, hey, mein Kind mag, ja, XY, ja, that's it. Und aber was weißt du, was du noch vorher wegen der Spielsache, mhm, ich meine, als Therapeutin tue ich ja sehr präzise unterscheiden zwischen harten und weichen, kontrastreich, kontrastarm, Spielzeug, je nach Alter vom Kind.
Also, was du in der Therapie benutzt, meinst du?
Wo ich genau, wo ich als Therapiematerial brauche.
Ja.
Und es hat tatsächlich mal, nicht nur einmal, sondern gibt es immer wieder, auch heute noch, Eltern oder respektive eine Mama, die mir sagt, oh, bitte nicht die pinke Kette für meinen Sohn. Mhm. Mein Mann hat das nicht gern. Was, okay, für Gründe möchte ich, ja, kann ich so solo. Aber auch so, ah, mein Mädchen spielt mit dem Polizeiauto und ich so, ja, also es ist jetzt ein Polizeiauto, es geht mir einfach darum, dass es rollt und sich bewegt, mhm, und ihr Kind hinten drin geht. Also das ist meine,
ja,
Intention.
Ja, aber das sind ja ganz schöne Beispiele, wo man die Wertung sieht. Oder das,
ja,
was
von der
Eltern ist.
Mhm.
Genau.
Ja, genau. Und es gibt ja auch so einen Test, den man gegeben hat, also eine kurze Studie, wo man Erwachsenen eine Interaktion mit einem Kleinkind hat vorgegeben in diesem Setting inne, mhm, und man hat ihnen einfach gesagt, ihr interagiert mit dem Kind und mehr nicht. Und was man eigentlich hat wollen untersuchen, ist, tut man sich anders verhalten, mhm, wenn du ein Mädchen vor dir hast oder wenn du einen Bub vor dir hast. Mhm. Man hat dann im Nachhinein den Erwachsenen gesagt, das Kind, das du gespielt hast, hat nicht das Geschlecht, das wir dir gesagt haben, sondern das andere.
Ja.
Und man hat dann wirklich bei allen gesehen, dass, wenn man gesagt hat, es ist ein Mädchen, hat man sich eher für sehr wenig kontrastreiches Spielmaterial entschieden und auch eher weiche Materialien, was, mhm, auch wieder wenig Input und Information gibt, so taktil und somit dann auch am Hirn und somit das Hirn auch ein bisschen weniger präzise Angaben hat von der Umwelt, wenn halt alles, mhm, so weich und schwammig ist, sage ich jetzt mal ganz salopp. Hingegen bei Jungs eben doch klare Konturen, starke Kontrast.
Spannend.
Und somit dann auch bei den Jungs das Hirn sich entsprechend schärfer, in Anführungszeichen, entwickeln, weil es einfach viel klarere Informationen über die Hände und über das Auge bekommt. Mhm. Und ja, darum habe ich gefunden, wir kriegen alle eine Raschelkette oder Raschelpapier oder ein Baby oder eine pinke Glitzerkette, die wir haben, weil es einfach attraktiv ist für das Alter.
Ja, ja. Aber es ist hochspannend. Wir sind da gerade einen Haufen Gedanken durch den Kopf geschossen, auch im Sinne von, was ist zuerst? Ist es Huhn oder Ei? Oder?
Und
kommt jetzt vielleicht doch halt eben, das ist ja schon auch ein Fakt, dass Männer tendenziell eben durch Hormonkörperbau, Genetik, einen anderen Körperbau haben, dass sie schon im Schnitt kräftiger sind als Frauen. Ist denn da, wie viel ist denn da gleich unbewusst auch einfach in der Biologie, in der Wahrnehmung an einem Bub kann ich etwas härteres, grösseres, schwereres zutrauen als an einem Mädchen. Oder? Und natürlich, wenn dir niemand etwas zutraut, dann entwickelst du dich natürlich auch nicht in die Richtung, dass du es dir zutraust. Oder? Das sind wir bei der Self-Fulfilling Prophecy. Oder? Das, was dann ein Kind irgendwann daraus macht, wenn es das gelernt hat. Oder? Dass es auch nicht an sich glaubt und dann kann es auch nicht, oder? Zum Beispiel. Also das, es ist so komplex, aber auch so spannend.
Total.
Welcher Anteil ist wirklich genetisch, biologisch, dass wir diese Zuschreibungen machen und welcher Anteil wird einfach noch verstärkt durch unser Verhalten, durch unsere Sozialisierung, durch die eigenen Prägungen, die wir haben. Und bei den eigenen Prägungen ist es ja auch das Bild, oder was ich selber habe, oder was ist für mich eine Mutter, eine Frau, was ist für mich ein Mann, ein Vater. Und entsprechend bin ich ja dann auch automatisch auch so eine Mutter oder so eine Vater. Und ich sage automatisch, du hast natürlich Spielraum, aber dann ist es so, dass du es bewusst reflektieren musst. Oder wenn du es nicht reflektierst, dann lebst du einfach in diesen Rollenbildern eben weiter, wie du sie erlebt hast.
Ich denke, wir tun ja da auch sehr plakativ das darstellen, oder? Also ich meine, die Pippi ist kein typisches Mädchen, oder? Die Annika wäre eigentlich eher so das typische Mädchen.
Genau.
Vielleicht hätte sie mich wegen dem so geärgert, wenn ich gefunden habe, oh Mann. Weißt du, so die Attribute, wenn wir den Michel anschauen, oder, der macht halt immer viel Quatsch und dann hat er ein eigenes Ross, also eine gewisse Selbstständigkeit und kann da so schnitzen oder mit einem gefährlichen Messer allein sein. Das würde man ja bei einem Mädchen niemals machen, oder?
Ja,
was du vorher gesagt hast, oder man muss es beschützen, es muss gerettet werden. Also das sind natürlich auch so Stereotypen, die hier bedient werden. Und weder du noch ich sind
frei davon. Nein, wir sind es nicht. Wir haben unsere Geschichte. Ja. Mir kommt da ein Seminar in den Sinn, das ich an der Uni hatte, im Psychologiestudium. Hey, das war im Fall eines der geilsten, lehrreichsten Seminare, wo ich hatte. Und das war, hat das geheißen, klinisches Beobachten und Urteilen. Und die Seminare sind immer eine kleinere Gruppe, gegen die 20 oder so. Wir haben Videos geschaut von Menschen, Interview- oder Therapiesituationen, Therapiesitzungen, haben wir Videos geschaut. Und unsere Aufgabe war, zu urteilen. Einfach rauszuhauen, was wir denken. Oder so nach dem Motto, was macht die Person, ist die reich, ist die gescheit, ist die... Oder einfach unsere Vorurteile rauszuhauen. Und zwar auf dem Hintergrund, dass wir das eigentlich dann als Therapeuten natürlich ständig monitoren müssen. Oder? Weil wir haben alle Vorurteile. Oder unser Hirn ist so strukturiert, dass wenn wir gross werden, und deswegen möchte das Kind ja auch, deswegen gibt es auch die Einteilung in Kategorien, höher, schneller, besser, dicker, dünner, grösser, kleiner, Mädchen, Bub, deswegen möchten das Menschen. Wir kategorisieren, um die Welt zu vereinfachen. Jetzt ist es aber jetzt wichtig, dass ich eigentlich als Psychologin irgendwie auch lerne, nicht nur auf mein Gegenüber zu hören, sondern eben auch zu hören, was auch zu monitoren, was macht das mit mir, welche Vorurteile habe ich, damit ich die eben dann auch überprüfen kann. Oder? Und mir dessen bewusst bin. Weil wenn es mir nicht bewusst ist, dann tue ich eben verurteilen. Oder ich laufe Gefahr, dass ich dann verurteile. Jetzt habe ich ein bisschen lang ausgeholt.
Hey, ich danke dir im Fall mega dafür. Weißt du, was bei mir geploppt hat? Ein Vortrag von Professor Dr. Remo Larga, der ist im Fall auf Basel gekommen und hat einen Vortrag gehalten über Begabungen, die jedes Kind hat. Unter anderem hat er auch noch gesagt, und das ist mir im Fall so eingefahren, Elian, was du jetzt gerade auch gesagt hast. Es war ein Saal voller Fachpersonen, Lehrpersonen, Therapeuten, Eltern. Und er hat dann das einfach so in die riesen Aula reingeschossen. Wir haben alle Vorurteile und als Fachperson müsst ihr euch dessen bewusst sein und ihr müsst euch entsprechende Kontroll- und Korrekturmechanismen aneignen damit. Ihr objektiv die Kinder können beurteilen. Ja. Weil sonst fängt ihr an, willkürlich auf eures Vorurteil basierend zu arbeiten.
Ja.
Hey, Elian, es war ruhig in dieser Aula. Ich bin hier gestanden, weil ich keinen Sitzplatz hatte. Ich bin hier gestanden und habe gedacht, what the heck? Muss ich viel ändern?
Mhm.
Weißt
du? Ja.
Auch ich habe die.
Ja, aber das ist ja eins zu eins, was ich, haben wir jetzt genau die gleiche Erfahrung gemacht, und das ist so wichtig. Es ist eine Illusion, dass wir das Gefühl haben, wir hätten kein Vorurteil. Es ist auch eine Illusion, wenn wir das Gefühl haben, wir hätten keine Erwartungen an unsere Kinder. Natürlich habe ich Erwartungen oder Wünsche an mein Kind im Sinne von, ich habe Mädchen, cool, ich mache dann mit meinen Mädels gehe ich dann mal ein bisschen wellnessen oder ich weiss doch auch nicht, oder mit meinen Buben gehe ich Tennis spielen oder Fußball spielen, oder? Und ich meine, das macht ja auch unsere Persönlichkeit aus, was mache ich gern? Und wenn es jetzt halt in Anführungs- und Schlusszeichen eben etwas typisch weibliches ist oder typisch männliches ist, dann gebe ich das natürlich auch weiter. Und ich meine, oder möchte das irgendwie auch weitergeben. Ich möchte ja generell das, was mich interessiert, meinen Kindern weitergeben. Oder?
Mhm.
Ja, ich meine, manchmal sind es dann vielleicht Sachen, die eben vielleicht nicht so geschlechtstypisch sind, wie wenn vielleicht das Mädchen im Motocross fährt oder ein Bub dann irgendwie ein Balletttänzer wird. Genauso wie wenn ich irgendetwas vielleicht geschlechts, ich sage jetzt mal neutrales, wenn ich jetzt würde sagen, Tennis ist doch vielleicht geschlechtsneutral, das dürfen in Anführungszeichen alle spielen, oder? Aber wenn mein Kind sich nicht für Tennis interessiert und ich jetzt noch so ein Tennisliebhaber bin, ja, dann ist es halt einfach so, oder? Und auch mit dem, wenn es dann etwas ist, wo halt in eine andere, nicht geschlechtstypische Kategorie reingehört, dann ist es doch halt einfach auch so. Und es ist doch wie wichtig zu schauen, oder einfach eine Passung zu finden. Natürlich gebe ich Sachen weiter und möchte Sachen teilen, die ich lässig finde. Und das eine wird ankommen bei meinem Kind und das andere nicht.
Das ist die Prägung durch die Familie. Völlig.
Ja. Und es ist doch dort wichtig, eben, um wieder auf unsere beiden Ausbildungserfahrungen zurückzukommen, dass wir dann einfach merken, wann bringe ich etwas von mir rein, was mir vielleicht wichtig ist, was ja auch legitim ist, aber wenn es halt nicht auf Gegenliebe oder auf Interessen stößt, wo ich dann halt nicht das kann oder sollte durchboxen, meinem Kind zu lieb. Sondern dann halt reflektieren und schauen, okay, woher kommt es und wieso ist es mir so wichtig und wie kann ich dann da doch irgendwie etwas, wie kann ich es für mich betrauern, dass es nicht so ist und gleichzeitig meinem Kind die Möglichkeit bieten, dass es das für sich findet, was ihm wichtig ist.
Das hast du im Fall sehr, sehr wunderschön formuliert. Ich nehme das gerne mit.
Danke. Weißt du,
so für mich. Und vielleicht nächstes Mal frage ich mal meine Söhne, wie sie das eigentlich so finden. Apropos meine Söhne fragen. Für die Erfolg habe ich meine Söhne auch mal gefragt. Was findet ihr eigentlich typisch Mädchen, Buben? Einer hat gesagt, eigentlich findet er nicht, dass es wichtig ist. Es ist eigentlich eher so das Feedback, dass Leute überrascht sind oder eine Reaktion zeigen an der Anzahl von Kindern. Und nicht unbedingt, dass sie jetzt drei Jungs sind, weißt?
Also das, wie du vorhin gesagt hast, drei ist sowieso schon viel Kind.
Drei ist schon mal viel, genau. Okay. Und eben die eine Lehrperson hat dann so gesagt, was, hier sind drei? Und dann habe ich noch gefragt, ob sie einen Unterschied machen zwischen uns Eltern. Also, dass sie finden, das kann man jetzt nur mit der Mami oder mit dem Papi besprechen. Und dann ist eigentlich so das Feedback gekommen, nein, sie können prinzipiell mit uns beiden reden. Sie finden eigentlich eher, es gibt Themen, wo sie wissen, da checkt einfach der Papi mehr als Mami. Also, mir muss nichts.
Aber eben Talent- oder fähigkeitsorientiert und nicht geschlechtsorientiert, oder?
Genau, also das hast du jetzt sehr gut zusammengefasst. Genau. Es gibt einfach Sachen, wo ich keinen Platz habe. Wo ich sage, muss warten, bis der Papi daheim ist. Oder wo sie auch wissen, dass wir den Papi gar nicht fragen, dann gehen wir direkt zur Mami. Und was ich auch noch ganz einen lustigen Satz gefunden habe, Originalton, es gibt eigentlich keine schwierigen Kinder. Und wenn, dann haben sie schwierige Eltern.
Ja.
Dann habe ich gefunden, ja, das kann ich auch amix unterschreiben. Hey, was haben eigentlich deine Mädels gemeint? Gibt es da einen Unterschied für sie?
Ja, ich habe es ja vorher dort schon ein bisschen erzählt, als ich berichtet habe, dass meine Mädchen die Erfahrung gemacht haben mit ihren Buben in der Klasse, dass sie gefunden haben, hey, Fußballspieler können nur Buben spielen oder Mädchen können das nicht. Da haben sie schon so ein paar Sachen gehört und das hat sie doch eben immer auch eher ein bisschen genervt. Über das können sie dann auch ein bisschen heimgehen, erzählen, dass sie das stört und auch wenn Buben bei ihnen irgendwie denken, blöffen. Und wenn ich sie eben gefragt habe nach dem Unterschied, was sie so empfindet, ist bei ihnen hat schon so ein bisschen das gekommen, Buben möchten ein bisschen mehr seichen, aber das Kindlichere, was du ja auch schon mal gesagt hast, die Mädchen sind schon ein bisschen reifer, auch schon in diesem Alter. Sie haben gesagt, dass sie mehr angeben, also blöffen. Mhm. Einfach so, ich bin der Schnellste und ich bin das und ich kann das und ich kann das. Aber gell, das ist eine subjektive Wahrnehmung. Aber es stimmt ja auch wiederum mit dem Stereotyp überein, dass man sagt, Buben sind ein bisschen kompetitiver. Da sind wir ja auch schon wieder eben ein bisschen beim Hormonellen, bei der Aggression, beim Testosteron, so ein bisschen bei dem Kraftvollen und das irgendwie auch zeigen wollen. Aber ob das jetzt Biologie oder Prägung ist oder eben ein Mix aus beidem, und das ist einfach die Wahrnehmung von ihnen aus ihrer Klasse. Also da ist ja auch wieder ganz, ganz vieles dabei, aber das ist das, was ihnen eigentlich auffällt. Und wenn ich so zurückschaue, dann war es schon so gewesen, dass so im Kindesgi eben noch nicht so das Mädchen-Bub-Ding gegeben hat. Und das hat irgendwie in der ersten, zweiten Klasse, hat das jetzt in ihrer Klasse so ein bisschen angefangen.
Hey, ganz ehrlich, also ich erinnere mich schon im Kindesgi, dass das
ging. Ja, nein, bis
sind am Tisch gesessen und haben irgendwelche Krellen aufgezogen. Mir ist ja jedes Mal langweilig geworden. Ich habe keine Kette fertig gemacht. Ich bin immer Fußball spielen mit den Jungs. Ich habe das spannender gefunden. Aber eben, die Überlappungen.
Ja, nein, also bei mir ist es jetzt gerade irgendwie recht separat, wobei ich jetzt mit der Zeit jetzt auch wieder Tendenzen finde, höre, dass es sich wieder ein bisschen mehr mischt, ja. Aber sie hat es eher, habe ich gesagt, so ein bisschen gestört, dass sie eben quasi an gewissen Orten nicht erwünscht sind, oder?
Ja, so das Ausgrenzen, gell?
Aber gell, ich meine, das ist eine Handvoll Buben, die haben irgendwie ihre Familiengeschichte, ihre Sozialisierung, also da kann man jetzt auch nicht alle die Faktoren sehen. Aber es zeigt ja einfach schön, dass es halt eine Realität ist, und dass du mit deiner Erziehung, wie du es daheim lebst, wie du mit dem Thema Mädchen, Buben, Frauen, Männer umgehst, ist etwas. Mhm. Und was du dann halt draussen erlebst, das kannst du nicht beeinflussen. Mhm.
Das ist so, ja.
Ja,
kommen wir zu unseren goldenen drei kommen? Drei.
Erster Punkt ist, wie wir schon besprochen haben, es gibt biologische, genetische Unterschiede im Geschlecht. Ausnahmen klammern wir jetzt mal aus. Aber die Rollenzuschreibungen, die wir machen, die sind durch die Sozialisierung entstanden und wird durch das prägt, wie Menschen miteinander zusammenleben.
Der zweite Punkt ist, natürlich bringst du deine Vorstellungen von typisch Mädchen oder typisch Bub mit ihnen. Du bist nicht neutral und das ist okay. Bleib wachsam und achtsam und schau, was für die Kinder stimmig ist.
Der dritte Punkt ist, wir sind komplexe Wesen. Unsere Persönlichkeit mit individuellen Charaktereigenschaften, Fähigkeiten und Talent ist durch so viel mehr als nur durch unsere Gen und Hormone prägt.
Danke vielmals.
Ich danke dir.
Für die lässige Folge, die wir da wieder gemacht haben.
Ja, es ist spannend, es gibt noch viel zu diskutieren, wird sicher nicht das letzte Mal sein.
Ja.
Danke dir.
Hey, mach's danke gut. Dir.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. 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 Ciao.